Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Niklas Tober. Niklas ist Kanzleiberater und hat auch für unsere Kanzlei, für die Contax, schon mehrere Projekte erfolgreich betreut. Schön, dass du hier bist, Niklas.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich erneut auf den Austausch.
Genau, du warst ja schon mal da. Ich würde trotzdem wieder mit einer kleinen Vorstellungsrunde beginnen, dass die Zuhörer auch wissen, wer du so bist und was so dein Werdegang war.
Ja, gerne. Also wir können es ja auch ein bisschen kürzer halten. Vielleicht die Einstiegsfrage, die ich aus den anderen Podcast-Folgen ja schon immer kenne, ist, wie man in die Branche gekommen ist. Und das war tatsächlich über Studium, weil ich da festgestellt habe, dass ich doch mit diesen Zahlen und auch mit diesem Berufsstand ganz gut kann. Nicht aber so gerne mit dem Steuerrecht arbeite, trotzdem aber gerne in Kanzleien unterwegs bin. Und so bin ich ja dann immer mehr in die Kanzleiberatung gerutscht. Erst 4,5 Jahre bei der DATEV und dann danach zunehmend selbstständig, zunehmend, weil ich immer noch auch fest in einer Steuerkanzlei arbeite. Und das ist eigentlich das Schönste dabei. Ich bin dort auch Kanzleimanager, ebenfalls zuständig für digitale Prozessoptimierung. Und mehr oder weniger das, was ich dort schon geschafft habe, umzusetzen, ohne Kinderkrankheiten. Das kann ich dann immer so ein bisschen mit in die Kanzlei nehmen. Umgekehrt sagt aber auch mein Chef immer, voll cool, weil ich auch aus jeder Kanzlei was mitnehme. Wir sind ja auch nicht lange, also weit entfernt von perfekt. Und gerade dieser Austausch und dieses offene Teilen untereinander ist total wertvoll. Und das deswegen, wenn irgendjemand auch bei uns Vorlagen cool findet oder so, ich werfe die immer alle über den Zaun, weil da profitieren wir alle von.
Da haben wir das auch schon eine schöne Einleitung zu unserem Thema geschaffen. Wir haben uns heute das Thema gesetzt, Risikobereitschaft gegen Fachkräftemangel. Hintergrund ist ein bisschen, du kennst viele Kanzleien und man merkt, dass die Inhaber ganz unterschiedlich auf Risiko reagieren. Also jeder hat also sein eigenes Risikomanagement, seine eigene Risikoeinschätzung. Aber erzähl doch mal ein bisschen, Niklas, wie deine Erfahrung war, wie du die Steuerberater da wahrnimmst.
Extrem unterschiedlich. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr wahrscheinlich kein repräsentatives Bild, weil erstaunlicherweise, zumindest so der Eindruck, bin ich auch eher nur bei den Kanzleien, die schon mindestens mal die oberen 10% repräsentieren. Weil wenn man beispielsweise das DATEV Digitalisierungscockpit sich anschaut und feststellt, dass da eine aktive Unternehmen-Online-Quote von 34% ist, von den 6.000 Kanzleien, die ihre Daten da einsenden, dann denke ich mir, wow, bei 30.000 DATEV-Mitgliedern, und da senden ja eher die innovativen Sachen hin und trotzdem sind es nur 34%. Da ist schon noch viel Luft nach oben. Und selbst bei den Kanzleien, wo ich bin, gibt es doch unterschiedliche, ja fast schon Marotten und Risikoaffinitäten. Das ist natürlich völlig normal, weil man hat durch den Berufsstand geprägt, ich meine, du weißt es ja wesentlich besser, gefühlt das halbe Bein immer im Knast, aber es gibt ja auch eine Haftpflichtversicherung, nur vielleicht um einfach mal so die beiden Extreme, die ich wahrgenommen habe, darzustellen. Ich war zum Beispiel bei einer relativ großen Kanzlei mit mehreren Standorten, locker so 300 bis 400 Mitarbeiter. Und da gab es dann die große Elefantenrunde und ich habe dann vorgestellt, dass man eben das ist schon lange, lange her, die Posteingänge komplett digital über DMS durchgucken könnte und dass die dann auch schon direkt auf die Erledigungslisten der Mitarbeiter archiviert werden. Ja, und kein neuer Prozess, damals schon nicht und eigentlich total selbstverständlich, damit der Chef nicht das Nadelöhr ist und dass man jetzt, ich sag mal, die Posteingänge in der Unterschriftenmappe vorgelegt bekommt, damit man sie abhaken kann. Das, denke ich, ist auch schon lange nicht mehr der Fall. Aber man hat sich dagegen ausgesprochen und man wollte weiterhin so Posteingangsablagekörbchen benutzen. Und da wurde schon deutlich, dass der die größten Bedenken hatte, auch immer am lautesten gehört wurde. Das kam vielleicht auch daher zum Teil, weil die Kanzlei früher mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Die sind in einem Digitalisierungsprojekt, das war, glaube ich, die EO-Komfort-Umstellung, damals ziemlich auf die Nase gefallen. Und seitdem traut sich da niemand mehr so richtig aus der Deckung. Und die Finger sind insgesamt ein wenig verbrannt. Also ich denke, da kommt beides zum Tragen. Zum einen die schlechte Erfahrung, die gemacht wurde und dann vielleicht auch die persönliche Risikoneigung, die ja anders ausgeprägt ist. Und dann wiederum komme ich auch zu Kanzleien, zum Beispiel eine 30-Mann-Kanzlei, wo ich vor ein paar Monaten war, wo die Inhaberin gar nicht mehr großartig vor Ort präsent ist. Also wo die Kanzlei komplett in die Hände der Mitarbeiter übergeben wurde und die Mitarbeiter mit einer sehr hohen Eigenverantwortung alles selbstständig lösen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass Schriftstücke versendet werden, sondern eben auch, dass Honorare selbstständig verhandelt werden gegenüber dem Mandanten. Und da würden solche Diskussionen gar nicht erst geführt. Da kommt der oder die Kanzleiinhaberin nur noch zum Brandlöschen dazwischen und ist ansonsten hauptsächlich für die Fortentwicklung des Unternehmens zuständig. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Daniel, ist es bei dir auch so, dass du ja nicht jedes Anschreiben bei euch noch freigibst.
Ja, ganz genau. Also ich durfte ja auch schon sehr viele Kanzleien kennenlernen, weit mehr als die meisten Steuerberater sehen von innen. Und jeder macht das anders. Und gerade als ich noch so ein bisschen jünger war, haben die Seniorpartner immer gesagt, nee, pass mal auf, ich habe hier so das perfekte System, das ist besser als alle anderen, wir müssen meins nehmen. Wir haben im Laufe der Zeit gelernt, es gibt halt sehr viele Systeme und die müssen halt zu dem Team vor Ort passen. Also vor allen Dingen natürlich auf den Inhaber, aber auch auf die Mitarbeiter. Und das ist unglaublich verschieden. Und ich sag mal, ein ganz kleines Beispiel ist bei mir zum Beispiel Bescheid und Stammdatenpflege. Also ich fange mal bei der Stammdatenpflege an. Da ist es so, ich habe einen Seniorpartner, der erfasst noch immer alle Stammdaten selbst, weil er sagt, das ist originäre Chefarbeit, wo ich sagen würde, naja, aber gerade das musst du ja nun wirklich nicht selber machen, Telefonnummer, Adressen ändern, dafür hat man ja eigentlich ein Sekretariat und im Zweifel machen die das sogar besser und gewissenhafter als ich. Und das nächste Thema ist dann Bescheidprüfung, das ist ja was, wie gesagt, da geht es schon in das Fachliche rein. Aber wenn bei uns ein Bescheid reinkommt und der ist genauso, wie ich meine Erklärung gemacht habe, dann kann das auch ein Mitarbeiter prüfen, das Sekretariat, weil wenn die Zahlen ja 1:1 stimmen, ist das ja völlig okay, da muss ich ja nicht mehr drauf gucken. Bei Abweichungen muss natürlich noch mein Experte drauf gucken. Ich weiß aber genauso, dass es viele Steuerberater gibt, die sagen, nee, jeden Bescheid, den muss ich selber prüfen, da kann ja noch irgendwas stehen, was ich mir gerne mal anschauen möchte. Also genauso wäre das bei uns auch, Niklas.
Ja, genau. Und da ist mein großer Appell, lohnt sich das Risiko, lohnt sich der Mut? Jetzt am Beispiel der Bescheidprüfung ist es ja ganz klar, da gibt es auch schon genug Kanzleien, wo es so ist, dass eben die Kanzleiassistenz die Bescheide vollständig schon prüft und die Anschreiben bereits vorbereitet und dann werden vielleicht noch die Anschreiben freigegeben, aber das war es dann auch schon. Und klar kann man da fachliche Ausnahmen machen. Man kann Toleranzgrenzen festlegen, dass man sagt, alles bis 35 Euro Abweichung beispielsweise, keine Umsatzsteuermitteilungen, keine Feststellungsbescheide, keine BP-geänderten Bescheide, also Betriebsprüfungsbescheide oder Reaktion des Finanzamts auf Einspruchsverfahren. Das alles soll durchgewunken werden, das soll direkt beim fachlichen Mitarbeiter landen und ansonsten aber bitte sofort Anschreiben erstellen und raus. Auch da, ich habe das letztens ausgewertet in einer größeren Kanzlei, da wurden werden immer noch pro Quartal ca. 9.000 Bescheidprüfungsanschreiben erstellt. Und ganz schön war zu sehen, es gibt je Bescheidtyp drei verschiedene Anschreiben. In Ordnung, mit Abweichung und trotzdem in Ordnung und Einspruch. Und da sind Quoten von 90% mit in Ordnung beziehungsweise Abweichung und in Ordnung. Und wenn man das mal nimmt, was das für ein riesiges Potenzial ist, dann muss man das ja gar nicht mehr durch die ganzen Hände reichen. Allein dieses ganze Thema mit dem Dokument erstellen und diese Speichervorgänge dazwischen, die Formatierungsschritte, die ganzen Klicks, die auch die DATEV-Programme in dem Bereich immer einfordern, das kann alles komplett die Kanzleiassistenz machen und man kann das anlernen, weil man sieht, wenn er im Erläuterungsteil individuelle Hinweise sind oder ähnliches. Also da ist mein ganz klarer Appell, Bescheidprüfung habe ich auch schon zweimal erlebt, dass das noch sogar die Kanzleileitung macht, mit dem Argument, ich muss informiert sein, ist auch nicht haltbar, weil ich kann das über die sonstigen Filter im DMS einsehen, wenn neue Sachen da sind. Also da das komplett über das Sekretariat machen und sogar noch mit der Schleife, wenn ich eine Abweichung feststelle, vielleicht trotzdem schon mal den Mandanten mit so einer Pauschalnachricht informieren. Bescheid ist da, so als Service auch, wenn da jetzt ein hoher Nachzahlungsbetrag ist. Es gibt aber eine Abweichung, wir prüfen das nochmal und geben dir nochmal eine neue Rückmeldung. Dann habe ich auch den Service direkt erhöht gegenüber dem Mandanten.
Das hört sich jetzt erstmal alles sehr gut an, aber ich würde vermuten, es kommt ja sehr auf die Risikobereitschaft des Berufsträgers an. Also ich wollte ja meine größere Kanzlei aufbauen, da war mir bewusst, ich kann halt nicht alles selber machen, sondern ganz im Gegenteil, ich muss schnellstmöglich alles abgeben, um mich anderen Aufgaben zu widmen, nämlich Managementaufgaben. Ich kann aber auch jeden Kollegen verstehen, der sagt, ich arbeite eigentlich noch so tief im Tagesgeschäft, ich möchte mir das selber anschauen. Hast du einen Erfahrungswert, wie das bei den Kollegen ist, ob die, wenn die jetzt ihr System umgestellt haben, ob die damit auch gut leben können, ob die irgendwann auch wieder zurückdrehen und sagen, ah nee, ich komme damit doch nicht klar, dass es jetzt irgendwer anders für mich entscheidet.
Ja, habe ich. Und null Rückabwicklungen. Also man hat ja im Zweifel immer noch eine Haftpflicht und gerade bei einer Bescheidprüfung ist ja noch nicht das Kind im Brunnen gefallen. Man hat sogar on top nochmal die Chance, dann eben im Nachgang Einsprüche einzulegen, wenn es hart auf hart kommen würde. Und dadurch, dass man ja bei den Zahlen das wirklich ganz genau sieht, dass mit weiteren Beleganforderungen, Stellungnahmen im Erläuterungsteil, das ja auch alles erfasst wird, ist das wirklich ein sehr risikoarmer Prozess. Und es gibt ja sogar schon, vielleicht das ein weiterer Beleg dafür, die ersten RPA-Lösungen, also Robot Process Automation-Lösungen, die die Bescheidprüfung abbilden. Ich habe eine von UiPath oder mit der Software UiPath gefunden und ich weiß, dass beispielsweise Deloitte auch dran gewerkelt hat. Die nutzen, glaube ich, die Lösung Emma oder von Vianco, aber dieser Robot nennt sich Emma, die haben ja immer alle sehr niedliche Namen. Und wenn das auch schon möglich ist, ja, meine Güte, dann machen, einfach machen. Und anderes klassisches Beispiel ist, dass die Steuererklärungen immer noch gegengezeichnet werden sollen. Das ist auch immer ein recht großer Verwaltungsaufwand. Man hat pro Mandant im Durchschnitt seine 3 Steuererklärungen, die locker mal rausgehen im Jahr. Und da habe ich auch schon so viel diskutiert. Und ich habe mir eine Stellungnahme von Haftpflichtversicherer geholt, der sagt, wenn der Mandant ausdrücklich alle Originalformulare bekommen hat und genug Zeit hat, das zu reviewen und dir eine Rückmeldung zu geben, dann ist es okay. Und auch dieses DATEV-Häkchen, was alle immer kennen, man will übermitteln und dann kommt so ein Hinweisfenster, hast du das dem Mandanten zur Verfügung gestellt? Da steht nicht, hat der Mandant unterschrieben, zur Verfügung gestellt. Ja, und wie schön ist das für die Mandanten, wenn die dann den Kram einfach sehen, den sie ja sowieso nicht verstehen, also meistens zumindest, weil sonst würden sie auch nicht einen Steuerberater beauftragen, wenn sie das einfach weglegen können und wissen, alles klar, der hat sich gekümmert. Und das nächste Mal kriegen die Rückmeldung vom Bescheid. Und ich habe da sogar mit einem Steuerstrafrechtler geschrieben. Ich meine, ich selbst bin ja auch kein Jurist. Aber da war die Antwort auch, es könnte vielleicht sein, dass in einem Steuerstrafrechtsverfahren eine Mittäterschaft der Kanzlei angekleidet wird. Aber auch da müsste man ja selbst dann sagen, wir haben ein Postausgangsbuch. Wir archivieren jede E-Mail, die die Kanzlei verlässt. Wir können ja beweisen, dass wir im Erstellungsprozess mit dem Mandanten hin und her korrespondiert haben. Wenn der auf einmal behauptet, er hätte das nicht gesehen oder das wäre gegen seinen Willen rausgeschickt worden, dann muss er erstmal beweisen, dass er vorher die ganze Korrespondenz mit uns nicht gemacht hat. Und ein Steuerstrafrechtsverfahren, das kommt, keine Ahnung, ich habe noch nicht so viele erlebt, sehr selten vor. Ja, also das ist für mich ein zweiter Bereich, neben der Bescheidprüfung, Übermittlung Steuererklärungen, ohne Freigabe und auch E-Bilanz direkt raushauen, wo man sehr viel Verwaltungsaufwand sparen kann und die Fachkräfte entlasten kann.
Ja, der Schritt hat mich persönlich auch immer sehr gestört. Also ich fand ihn immer enorm lästig. Man ist mit allen fertig und dann muss man den ganzen Kram noch zum Mandanten bekommen. Der kann ja eh nicht abschätzen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Also ich kann mich nicht an einen Fall erinnern, dass man dann mal irgendwie einen Änderungswunsch hatte. Kann natürlich mal vorkommen, aber ist super selten. Und dann die verschiedenen Verfahren, die es da gab. Früher musste man schon ein Blättchen unterschreiben lassen von der DATEV oder die Steuererklärung. Das war auch irgendwie im Laufe der Jahrzehnte, hat sich dieses Verfahren nochmal geändert. Und ich fand das immer extrem lästig, auf die Rückmeldung zu warten, weil oft hatte der Mandant da auch keine Lust zu oder hat es einfach vergessen oder hat gedacht, okay, hier gibt es mit irgendeinem nächsten FIBO ab und dann hat es das ewig gezogen, bis ich dann mal die Sachen wegschicken konnte. Und aus Kanzleikäufen und Fusionen haben wir noch ein anderes Problemchen erkannt. Es gibt halt auch Kollegen, die sammeln erstmal die Erklärungen und geben die dann irgendwie später gesammelt frei, was natürlich auch schon mal ein Problemchen ist, wenn man dann bei einem Kauf immer nochmal alle Erklärungen durchgehen muss, ist die jetzt auch wirklich gesendet oder hat man sich die für später irgendwie mal auf Halde gelegt? Das ist auch nicht ganz so einfach.
Ja, und vor allem der Prozess in der Kanzlei ist ja dann auch super schön. Viele arbeiten auch gar nicht mit diesem Erklärung abschließen, aber da kannst du ja dann auch festlegen, dass die Erklärung bereitgestellt wird zum Elster-Übermittlungsdatum und da musst du ja nur noch dafür sorgen, dass auch wieder, Stichwort Kanzleiassistenz, dort einmal in der Woche überblickt wird, dass wirklich alle bereitgestellten Erklärungen auch korrekt beim Finanzamt eingegangen sind, die dann auch rausgehen sollten. Und viele haben zum Beispiel auch diesen Review-Prozess gar nicht, dieses Vier-Augen-Prinzip, was aber natürlich dann extrem wichtig ist. Auch da gibt es wieder im DATEV-Arbeitsplatz elektronische Übermittlungen als Übersicht. Und wenn ich da das Personal auch einmal schule, dann bin ich auch sicher, dass mir da keine Erklärung verloren geht. Tatsächlich haben wir auch schon bei Umstellungen Vergangenheitsfälle noch gefunden, wo das gar nicht bewusst war, dass eine Erklärung fehlerhaft war und nicht versendet wurde. Also es wurde sogar dann auch nicht nur verschlankt, der Prozess, und für alle Beteiligten effizienter gemacht, sondern er wurde eigentlich auch sicherer gemacht.
Ich sage immer, die meisten Mitarbeiter und Steuerberater arbeiten ja unglaublich zuverlässig. Ich sage mal, wenn man ja nur einen Fehler im Jahr findet, sind die ja schon zutiefst gekränkt, weil sie ja einen gemacht haben, der aufgefallen ist. Aber in der Tat passiert das in der Tat auch den Besten schon mal. Man schickt die Einkommensteuererklärung vergisst die Gewerbesteuererklärung oder die Umsatzsteuererklärung, dass man diesen ganzen Prozess, meinetwegen muss 5 Erklärungen abschicken und eine hat man halt übersehen. Das ist mit Sicherheit jedem schon mal passiert.
Ja, genau. Reine Statistik. Und das sage ich auch bei meinen ganzen Beratungsterminen im Jahr, wenn du über 100 Termine irgendwo hast, irgendwann hast du halt mal eine Doppelbuchung drin oder so. Das ist auch alles nicht persönlich. Zum Glück haben ja auch die Leute genug alternative Beschäftigungsmöglichkeiten und dann wird einem da ja auch genauso gut verziehen. Ja, genau. Okay, und eben ein ganz anderer klassischer Bereich ist für mich dann auch eben, wo man wieder ein bisschen Risiko gehen kann, aber das Verfahren insgesamt extrem beschleunigt, ist auch das Thema Unterschrift im Bereich der Jahresabschlussberichterstellung. Also da ist es ja so, ich meine, du weißt es besser als ich, dass nach 253 HGB, glaube ich, der Kaufmann den Abschluss zu unterschreiben hat. Und viele Kanzleien machen es dann eben auch noch so, dass der Abschluss direkt nochmal zurück an die Kanzlei geschickt werden muss vom Mandanten mit Originalunterschrift oder dann ist der Unterschriftsprozess über eine Unterschriftslösung wie FP-Sign oder so gelöst, aber auch nur sehr, sehr schwierig, weil da können keine Dokumentensammlungen so richtig versendet werden. Es ist ja nicht nur der Bericht, es sind ja ganz viele andere Puzzleteile. Es gibt das Anschreiben an den Mandanten, es gibt eventuell die Steuererklärungen und was nicht sonst noch alles. So, und auch da kann man ja wieder sagen, lieber Mandant, hier ist dein Bericht. Den musst du als Kaufmann unterschreiben. Ist mir egal, ob er das tut oder nicht. Übertrieben gesagt, auf den Mandanten ist es wahrscheinlich egal. Ehrlicherweise ist es sogar der Bank egal. Die nimmt auch das Blanko-PDF, solange sie ja erkennen, dass es von der Steuerkanzlei kommt. Und dann bin ich auch da wieder fein und habe auch sogar noch ja unter Umständen ein bisschen Papier gespart, weil dann sowieso alles als PDF rausgeht. Das heißt, wir diskutieren häufig über so riesige, komplizierte Sachverhalte mit der elektronischen Unterschrift, mit zur Verfügungstellung Originalformulare und Rückläufer verarbeiten und ist die elektronische Unterschrift, ist die da einfach fortgeschritten, qualifiziert möglich. Aber man kann an vielen Stellen durch diese Prozessvereinfachung das komplett weglassen und hat das Risiko nicht wesentlich erhöht. Und wenn ein Mandant sagt, er hätte gern, oder eine Bank, oder im Zweifel wahrscheinlich ist es der Insolvenzverwalter, er hätte gern den unterschriebenen Jahresabschlussbericht, ja, kann man ja machen. Man kann den ja noch nachreichen.
Ja, ich kann ja mal meine eigene Erfahrung mit FP-Sign zum Beispiel berichten. Wir hatten das in meiner Kanzlei noch nicht, ein Partner hatte das aber schon und ich muss halt in meiner Tätigkeit relativ viele Jahresabschlüsse und Gesellschafterprotokolle unterzeichnen. Und dann hat er mir das erste Mal was mit FP-Sign zugeschickt. Und ja, dann fand ich das am Anfang auch so ein bisschen, was ist das denn? Ne? Wie macht man das denn? Funktioniert das? Und ich fand es im ersten Moment auch ein bisschen fummeliger, als einfach meine Unterschrift unter das Papier zu setzen, weil beim ersten Mal muss ich es halt einrichten. Und man kennt es nicht, man muss sich da ein bisschen beschäftigen, ist vielleicht auch ein bisschen verunsichert, ob das alles richtig ist, was man jetzt da so angehakt hat und geklickt hat. Das war so beim ersten Mal, beim zweiten Mal war das schon besser und mittlerweile liebe ich das. Also wenn die Leute mir was Digitales zuschicken, du klickst da zweimal drauf, das ist erledigt, du musst nichts mehr ins Sekretariat geben zum Verschicken, du bekommst direkt eine Mail als Kopie. Also das ist schon ein Traum, man muss sich aber halt mal drauf einlassen. Und wie oft bei Digitalisierung, du hast halt am Anfang einen kleinen Aufwand, den man erstmal betreiben muss, um nachher die Zeit auch zu sparen.
Und die Standardmandantenrückfragen sind immer, ich habe doch gar keine Software, ich habe doch gar nichts zum Schreiben. Da muss man erklären, was eine digitale Signatur ist und dass man eigentlich nur den Internetbrowser dafür braucht und dass auch die Darstellung der Signatur vollkommen egal ist, weil es um den Zeitstempel, der da dranhängt, geht. Aber gerade im externen Signaturszenario ist die digitale Signatur unschlagbar gut. Beim Vor-Ort-Szenario ist es manchmal ein bisschen sperriger, wenn ich dann wirklich sage, ich will das jetzt auf irgendeinem Tablet oder ähnlichem bereitstellen. Auch da gutes Beispiel fürs Thema Risikobereitschaft. Habe ich auch schon einen Kanzleiinhaber, der sogar Rechtsanwalt ist, erlebt, der gesagt hat, ich kann ja aus DMS auch mittlerweile meine Dokumente im externen PDF-Viewer öffnen. Und auch da wieder, wer Kosten sparen will, der Microsoft Edge kann PDFs perfekt darstellen. Also ich kann auf meinem Server den Edge als Standard-PDF-Viewer hinterlegen. Dann öffne ich per Rechtsklick das in dieser externen Anwendung oder für die Spezies unter den Zuhörern STRG-B. Und dann kann der Mandant ja auch, wenn das dann auf einem Surface oder so dargestellt wird mit Touch-Funktion, kann der ja auch mit einem Stift auf diesem direkt aus DMS geöffneten Dokument seine Unterschrift hinterlassen. Wunderbar. Das heißt, die Konsumentenerfahrung in dem Moment, die ist ja genauso wie sonst auch, sogar noch moderner und innovativer wirkt das alles. Es ist vielleicht dann gar nicht auch die komplette elektronische Signatur im klassischen Sinne, weil dann kein Zeitstempel oder ähnliches erzeugt wird. Aber trotzdem, er hat doch da drauf geschrieben, es ist sein Name, es sieht aus wie seine Unterschrift und ich habe es in der Revisionshistorie dokumentiert, dass dieses Dokument geändert wurde an dem Tag, wo er auch in der Kanzlei war. Also auch da, auch wenn ich da keine juristisch einwandfreie Unterschrift erhalte, kann ich aber ohne zusätzliche Software relativ leicht die digitale Signatur auch in der Kanzlei für den Mandanten abbilden.
Ja, das merken wir auch. Bei uns ist häufig bei PDF-Dateien, da kann ich auch einfach mit so einem Klick eine Unterschrift drunter setzen. Das ist wahrscheinlich nicht unbedingt rechtsverbindlich, aber man merkt, so 90% der Geschäftspartner akzeptieren das. Unter dem Motto, ich habe es ja von deiner E-Mail-Adresse bekommen, das passt für mich jetzt schon. Und bei denen, die es halt nicht annehmen, das sind halt meistens Notare, Banken oder Ähnliches. Ja gut, da muss man es halt dann doch nochmal ausdrucken, unterschreiben. Aber das heißt aber, 90% hast du gespart.
Ja, ohnehin erlebe ich auch häufig, dass dem Mandanten ein bisschen zu wenig zugetraut wird in der Allgemeinheit, zu wenig Veränderungsbereitschaft zugetraut wird. Ich mache ja regelmäßig diese Projekte in den Kanzleien, dass wir die Mandanten alle anschreiben und dann sollen die ja alle auf digitale Signatur und sowas und digitale Korrespondenz, Cloud-Nutzung und so weiter umstellen. Und dann ich brauche gar nicht fragen, da kommt immer schon häufig von irgendeinem Projektbeteiligten der Kommentar, ach, wenn wir da 50% schaffen, dann wäre das schon ideal. In Wahrheit liegen wir häufig bei 80-90%, die da komplett digital mit uns arbeiten wollen dann. Und das gibt es in vielen Bereichen, auch beim Bereich Honorarumstellung. Da kann man sich auch richtig was trauen. Wir haben zum Beispiel letztens in der Kanzlei eine Cloud-Service-Pauschale eingeführt und haben dann auch erklärt, warum. Weil wir eben so viele digitale Services mittlerweile anbieten und jeder Mandant nutzt es unterschiedlich und deswegen sagen wir pauschal 20 Euro und haben dem Mandanten aber auch gezeigt, ey, du kannst bei uns mittlerweile dir eine digitale Notfallakte bauen. Du hast Zugriff auf unsere Cloud, wenn du es nutzen möchtest, kein Thema, das ist alles enthalten. Und das wird so ähnlich weiter berechnet wie die Telekommunikationspauschale. Das ist auch, wenn es mit dem Mandanten vereinbart ist, in Ordnung. Klar, hat es Rückfragen gegeben. Ich musste das 3-4 Mal auch erklären. Aber danach war auch immer gut. Es war niemand, der gesagt hat, wegen diesen 20 Euro bin ich jetzt raus. Aber wir hatten wieder einen Kostenblock, der sich aufgebaut hat, mehr an den Leistungsempfänger weitergegeben. Und das höre ich auch jedes Mal, wenn im Bereich Lohn oder woanders umgestellt wird. DATEV-Kostenweiterberechnung. Ich habe mal eine Aufstellung gemacht per Excel, wie unterschiedlich die DATEV-Kosten sind für eine Lohnabrechnung, die klassisch per Papier erstellt wird oder die komplett über Unternehmen online, Arbeitnehmer online läuft. Die Kosten, also der Faktor ist mal 5. Ich glaube, 1,70 Euro um den Dreh ist der Preis für eine Abrechnung, die komplett digital erstellt wird und über 8 Euro für die erste Abrechnung mit DATEV-Kosten, Versand, Abwicklung und so weiter, wenn das alles per Papier über die DATEV läuft. Und wenn ich da sage, ey Mandant, du kannst dir das hier angucken, du hast es selbst in der Hand, aber wir berechnen das jetzt weiter, weil das ist nicht unser Mehrwert, dann ist das auch vollkommen legitim.
Genau, das muss man mal bedenken. Ich sage mal, Digitalisierung kostet zuerst mal Geld, bevor sie was bringt. Wenn man im Schnitt sagt, das ist so bei unserem Benchmarkwert, komplett Digitalisierung in Kanzleien bedeutet irgendwo ein Mitarbeitersparnis von vielleicht 20%. Das hält sich ja noch irgendwo alles im Rahmen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich als Kanzleienhaber Geld spare, weil meine Prozesse werden ein bisschen schneller, aber das Geld kriegt ja wer anders. Das läuft im Zweifel, ja, geht das ja in die IT, an die Softwareanbieter und so weiter. Und ja, wir sagen aber, wir müssen es trotzdem machen, weil es wird ja sonst Folgendes passieren, sonst werden Kanzleien digitaler und die können dann günstiger anbieten am Markt und werden die klassischen Kanzleien so ein Stück weit verdrängen.
Ja, genau. Und da sind wir auch schon beim Thema KI-Buchhaltung. Auch da wieder das Umdenken im Kopf. Da kämpfe ich auch aktuell noch mit den Kollegen aus der Finanzbuchführung. Die sagen immer, ich muss mir jeden Beleg angucken, weil das ist so eingeimpft worden. Und das wurde auch früher natürlich extrem belohnt, wenn man so akkurat war. Aber wenn die Software jetzt den Preview mehr oder weniger übernimmt und über die Ampel signalisiert, macht dir keine Sorgen, da muss ich auch lernen, dem zu vertrauen und muss halt mehr von diesen Plausibilitätschecks einbauen. Und auch da das Risiko eingehen, dass ich da vielleicht in einer von 100 Buchhaltungen mal auf die Nase falle mit einem Thema, aber die anderen 99 Fälle habe ich eine extreme Zeitersparnis. Und das ist aber auch etwas, ja, wo man das gewachsene Konstrukt nicht so leicht aufgelöst kriegt. Also man hat das ja hier und da schon mal, wenn man vielleicht über Sportvereine oder auch über Politik mit Freunden diskutiert, dass Sachargumente nicht so weit helfen. Und auch da ist es eher so, da muss es dann irgendwann meiner Meinung nach einfach von der Kanzleileitung hart entschieden werden. Ihr guckt euch die Belege nicht mehr an, die mit der grünen Ampel durchlaufen. Und ich stehe dafür gerade, wenn es Ärger mit dem Mandanten gibt. Und das wäre natürlich wieder Risiko, aber auch sehr wahrscheinlich eine Belohnung.
Ich denke mal, die meisten Experten haben einfach Angst, also wirklich richtig Sorge, dass man einen Fehler machen, der Mandant dann irgendwann anruft und sagt, was hast du falsch gemacht? Ich zahle so viel Geld und überhaupt und jetzt hast du hier einen Fehler gemacht. Wird das denn helfen, wenn man das mit dem Mandanten, ich sag mal, aktiver kommuniziert, sich das vielleicht sogar unterschreiben lässt, dass man sagt, okay, wir machen das digital, da kann mal ein Fehler drin sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, Menschen machen auch Fehler, dass man das mit dem Mandanten vielleicht nicht nur bespricht, weil das vergisst der Mandant ja nach 2 Wochen wieder, sondern es auch wirklich in der Vereinbarung unterschreibt.
Ja, finde ich eine super Idee, dass man das irgendwo in seinen AGBs mit aufnimmt. Und ganz ehrlich, die Fehler können ja auch nach wie vor in der klassischen Bearbeitungsvariante auftauchen. Wie häufig habe ich das schon erlebt, gerade bei neueren Kollegen, die vielleicht nicht so schnell Fuß fassen in der Kanzlei, sich nicht so trauen, Fragen zu stellen, um Fehler zu offenbaren, dass da munter durchgebucht wird und sich da irgendwie so ein Berg an Problemen auftürmt. Und auch das hat man ohne KI. So. Genau.
Also das heißt, wir können als Fazit mitnehmen, man kann da ruhig ein bisschen mutiger sein, man kann ein bisschen mehr ins Risiko gehen, vielleicht auch mal was Neues zulassen. Und wenn man jetzt als Kanzlei sagt, naja, so ganz allein möchte ich das nicht machen, dann kann man auch zum Beispiel dich anrufen und sagen, kannst du uns hier ein bisschen unterstützen bei dem Prozess?
Genau. Ich kann da gerne aus meiner Praxis berichten und das muss natürlich nach wie vor zu einem passen. Aber wir haben jetzt 3, 4 gute Beispiele, glaube ich, genannt. Hätten wir noch mehr Zeit, vielleicht für einen dritten Podcast, irgendwann könnten wir mal über das Onboarding externer sprechen, also Leute von Mitarbeitern, die nicht aus der Branche kommen, sei es, also ein Dippelfinanzwirt zähle ich sogar dazu, oder eben Buchhalter aus der Industrie oder ganz Mitarbeiter, die sich neu anlernen möchten. Ich habe zum Beispiel eine Kanzlei betreut, die hat dadurch bedingt, dass die Kanzleiinhaberin gebürtige Ukrainerin ist, hat die jetzt auch sehr viele hochqualifizierte Ukrainer in der Kanzlei, die ursprünglich mal IFRS-Controlling oder Reporting gemacht haben und die lernen jetzt da an und das sind super gute Leute und auch da gibt es eine Chance, wenn man ein gewisses Risiko eingeht.
Das finde ich ein ganz tolles Schlusswort, Niklas. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Gerne und bis bald. Ciao.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.